NDR Info. Echo des Tages.
Ein Durchbruch, ein Meilenstein, sagen die einen. Ein Rückschlag, viel zu wenig, sagen die anderen. Was hat er gebracht, der Klimagipfel von Durban? Dazu Bericht und Kommentar in diesem Echo des Tages. Die weiteren Themen. Zwickauer Terrorzelle. Die Polizei hat einen weiteren mutmaßlichen Unterstützer festgenommen. Nach dem EU-Veto. Die britische Regierung streitet sich über Europa. Nach den Protesten in Russland. Präsident Medvedev will die Wahlfälschungsvorwürfe untersuchen lassen. Hoffen auf Stabilität. Die Elfenbeinküste wählt ein neues Parlament. Und natürlich wie immer alles Wichtige vom Sport an diesem Sonntag. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Es war die längste Klimakonferenz aller Zeiten und am Ende stand in Durban ein hart ausgehandelter Kompromiss. Der Kernpunkt dabei, es soll einen Klimavertrag geben ab 2020 und diesmal wollen sich auch die bisherigen Verweigerer beteiligen, wie die USA und China. Der Fahrplan dazu ist in Durban beschlossen worden, aber wie verbindlich dieser Plan ist, bleibt umstritten. Über die Ergebnisse der Klimakonferenz berichtet aus Durban Klaus Stecker.
Am Ende von 15 Tagen zähen Ringens gab es müden Applaus über ein Ergebnis, das sehr unterschiedlich bewertet wird. Der Europäischen Union ist es gelungen, einen Fahrplan für ein weltweites Klimaschutzabkommen durchzusetzen. Nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Klimaschutzverweigerer USA und die großen Schwellenländer China und Indien sollen ab 2020 dabei sein. Inwieweit und mit welchen konkreten Verpflichtungen soll ab kommendem Jahr verhandelt und spätestens 2015 festgelegt werden? Bundesumweltminister Norbert Röttgen war es zufrieden.
Jetzt ist es durch. Die längste Konferenz, die es hier gegeben hat, aber ein beachtliches Ergebnis, mit dem kaum einer gerechnet, praktisch keiner gerechnet hat. Ich glaube, dass die Strategie der EU wirklich gut funktioniert hat, eine klare Position zu haben, auch keinen faulen Kompromiss zu machen, nicht dazu bereit zu sein und eine neue Allianz geschaffen zu haben.
Denn gerade die Entwicklungsländer und Inselstaaten, vom Klimawandel am härtesten betroffen, haben sich der EU in ihrer harten Position angeschlossen. Südafrikas Außenministerin Maite Nkoana-Mashabane, die Verhandlungsführerin, sprach von einem historischen Meilenstein. Es war ein Nervenkrieg mit vielen handwerklichen Schwächen. Die Delegierten saßen zusammen und hatten unterschiedliche Papiere vor sich liegen, brachten Änderungsvorschläge, Formulierungsfragen, neue Klammern und Bedingungen ein. Nicht immer war klar, wie es überhaupt weitergehen soll, nicht nur, weil reihenweise Delegationen ihre Flüge verpassten. Indien sperrte sich bis zum Schluss gegen eine straffe Formel zur Rechtsverbindlichkeit aller Zusagen zur Reduzierung der Treibhausgase. Ein Punkt, an dem sich die EU nicht durchsetzen konnte. Martin Kaiser von Greenpeace.
Jetzt hängt wie ein Damoklesschwert die Möglichkeit, dass am Ende der langjährigen Verhandlungen bis 2015 dann ein rechtlich wieder unverbindliches Abkommen steht, was es wieder nicht ermöglicht, die großen Verschmutzer der Atmosphäre in ein solches Abkommen einzubinden.
Das Kyoto-Protokoll, das bisher einzige bindende Klimaabkommen, soll zwar fortbestehen. Ohne USA, Japan, Russland und Kanada steht es aber gerade mal für 15% des Treibhausgasausstoßes weltweit. Da hilft auch der beschlossene grüne Klimafonds wenig, der Auswirkungen des Klimawandels in armen Ländern abfedern soll. Seine Struktur steht nun endlich. Ab 2020 soll er jährlich mit 100 Milliarden Dollar ausgestattet werden.
Aus Durban berichtete Klaus Stecker. Eine spürbare Verringerung der Treibhausgase ist nach diesem Kompromiss erst nach 2020 zu erwarten, wenn es überhaupt dazu kommt. Entsprechend gedämpft fallen deshalb auch in Deutschland die Reaktionen aus, jedenfalls bei Umweltgruppen und Oppositionspolitikern. Volker Schraff-Ranke fasst die Stimmen zusammen.
Für die Grünen sind die Ergebnisse alles andere als ein Erfolg. Der notwendige Verhandlungsprozess im Rahmen der UN sei zwar gerettet, das Klima aber damit noch lange nicht, erklärte Grünen-Parteichefin Claudia Roth.
Durban setzt dem dramatischen Anwachsen des Klimawandels nichts entgegen. Durban setzt dem monströsen Ausstoß von CO2-Emissionen nichts entgegen. Durban hat keine Verpflichtungen beschlossen. Und das ist wirklich ein Verhängnis für uns alle.
Vom Naturschutzbund Deutschland gibt's die rote Karte. NABU-Chef Olaf Tschimke sagte, die rechtlichen Vereinbarungen seien schwach und die Zusagen für die CO2-Reduzierung reichten nicht aus. So sei das Ziel, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, einfach nicht erreichbar. Und auch Ann-Kathrin Schneider, Klimaexpertin des Umweltverbandes BUND, hatte mehr erwartet.
Wir können uns es nicht erlauben, dass Klimaschutz in die Zukunft verschoben wird. Wir brauchen Aktionen für den Klimaschutz jetzt und nicht erst in 10 Jahren.
Dass das globale Klimaabkommen erst 2020 wirksam werden soll, sei viel zu spät, meint auch Hans-Joachim Schellenhuber. Ein verlorenes Jahrzehnt, so der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
Die Wissenschaft hat ja nun immer wieder darauf hingewiesen, dass spätestens bis 2020 der Scheitelpunkt der Emissionen weltweit überschritten sein muss. Denn das heißt, wir werden wieder auf die Wartebank geschoben.
Aber Schellenhuber sieht auch eine neue Koalition von Ländern, die den Druck auf Blockadestaaten wie USA und Kanada erhöhen könnten.
Es hat sich absolut rentiert, dass Europa diesmal sehr hart und unverbindlich aufgetreten ist. Und es haben sich sehr viele Länder hinter Europa geschart. Da entsteht so etwas wie eine neue Weltdiplomatie. Europa und Afrika insbesondere können einen wichtigen neuen Block bilden.
Ähnlich sieht es der SPD-Klimapolitiker Frank Schwabe, der auch in Durban dabei war. Enttäuscht ist er vom Ergebnis. Gleichzeitig sieht der Bundestagsabgeordnete aus dem Ruhrgebiet neue Möglichkeiten in Sachen Klimaschutz für die EU und für Deutschland.
Ich glaube, deswegen ist es notwendig, dass die Europäische Union stärker versucht, andere Länder mit ins Boot zu bekommen und mit denen gemeinsam eine fortschrittliche Klimaschutzpolitik formuliert, um dann auch am Ende mehr Druck zu machen und mit denen gemeinsam dann auf UN-Ebene auch mehr zu erreichen.
Die Beharrlichkeit der Europäischen Union und von Deutschland habe letztlich Durban zum Erfolg gemacht, betonte Gerda Hasselfeld von der CSU. Und Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel erklärte, mit der neuen Vereinbarung werde die Verantwortung der großen Schwellenländer nicht weiter ausgeblendet.
Ist der Klimakompromiss von Durban ein historischer Meilenstein, wie Südafrika es sieht? Ein Durchbruch, wie Deutschlands Umweltminister Röttgen lobt? Oder ist Skepsis angebracht, wie die meisten Umweltverbände finden? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Werner Eckert.
Der Preis war hoch. In diesem Jahrzehnt passiert beim internationalen Klimaschutz praktisch gar nichts mehr. Dafür wird es dann im nächsten aber ein Abkommen geben, in dem endlich alle die gleichen Pflichten haben. Das ist gut, denn es hilft, das Problem zu lösen. Alle Staaten erkennen an, wir sind gemeinsam verantwortlich für den Klimawandel. Das tun die nicht gerade freudestrahlend. Die simple Trennung in Industriestaaten und Entwicklungsländer gilt an dieser Stelle aber nicht mehr als Entschuldigung. Sie hat noch das Kyoto-Protokoll dominiert, das war 1997. Da war die zentrale Aussage von Ländern wie China und Indien, ihr, die Industriestaaten, ihr habt den Dreck gemacht, räumt den auch weg. Jetzt erkennen die aber an, wir sind auch Teil des Problems. Indien ganz sicher, nicht im gleichen Maß wie die USA. Aber wenn Indien stur auf Wachstum und Kohle setzt, dann ist es selbst da nur eine Frage der Zeit, bis der historische Vorsprung der Industriestaaten beim Dreckmachen eingeholt ist. China demonstriert das gerade eindrucksvoll. Deshalb ist das die gute Botschaft von Durban. Die ganz schlechte ist, in diesem Jahrzehnt hat das keine konkreten Folgen. Bis 2020 ist der neue angepeilte Vertrag ein zahnloser Tiger. Bis dahin gibt es viele wohlklingende Ermahnungen im Beschluss der Konferenz, aber keine klaren Ansagen. Das ist dramatisch, denn damit ignorieren die Politiker schlicht alles, was die Wissenschaftler ihnen sagen. Der Klimawandel wird kaum gebremst, geschweige denn vermieden durch Durban. Ein Jahrzehnt Pause können wir uns nicht leisten. Dieser Satz ist nicht von mir, den hat Bundesumweltminister Norbert Röttgen gesagt und es ist noch keine Woche her. Die EU mag noch so zufrieden tun mit ihrer harten Haltung in den Verhandlungen und ihrem Erfolg. Sie hat auch viel gegeben. Sie hat beim Zeitrahmen die Zügel locker gelassen und auch genügend Unklarheiten zugelassen. Das gibt dann perfekte Schlupflöcher ab für jene, die sich zwischenzeitlich mal absetzen wollen. Es wird ein harter Kampf und bei jeder Klimakonferenz wird die Hälfte dessen, was man schon glaubte festzuhaben, wieder in Frage gestellt werden. Das kann man unwürdig finden und unsinnig. Verhindern lässt sich das in den UN-Formaten nicht. So viele Staaten und das Prinzip, dass keiner widersprechen darf, es wäre illusorisch, da gigantische Sprünge zu erwarten. Für Länder wie Indien und China ist das jetzt Beschlossene schon ein riesiges Zugeständnis. Das muss uns in Europa auch klar sein. Genauso angegangen zu werden wie die Reichen, das muss in den Ohren eines Inders schon wie Hohn klingen. Etwa so, wie wenn ihm ein Europäer sagen würde, er müsse nun auch mal endlich eine Energiesparlampe einschrauben.
Werner Eckert kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Neonazi-Terrorzelle aus Thüringen war nicht isoliert. Sie hatte ein Netz von Unterstützern. So viel ist den Ermittlern inzwischen klar. 3 dieser mutmaßlichen Helfer sitzen schon seit einiger Zeit in Untersuchungshaft. Einen vierten fasste die Polizei heute Morgen, und zwar an seinem Wohnort im Erzgebirgskreis in Sachsen. Holger Schmidt berichtet.
Der mutmaßliche Unterstützer heißt Matthias D. und wurde heute in den frühen Morgenstunden durch ein Spezialeinsatzkommando der sächsischen Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Der 36-jährige Fernfahrer aus Johanngeorgenstadt in Sachsen soll das Zwickauer Trio unter anderem durch die Anmietung von Wohnungen unterstützt haben. Sein Name findet sich beispielsweise auf dem Mietvertrag der Zwickauer Wohnung in der Frühlingsstraße, in der das Trio bis zuletzt gelebt haben soll und die nach dem Auffliegen der Gruppe Anfang November in Brand gesteckt worden war. Matthias D. ist bislang der vierte Unterstützer der Gruppe, der festgenommen wurde. Am Montag soll er dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Unterdessen rücken weitere Personen in den Blick der Fahnder. Es handelt sich um eine Friseurin aus dem Erzgebirge und einen Steinmetz aus Dresden. Die Wohnung der Friseurin wurde in der vergangenen Nacht durchsucht. Sie soll Beate Tschäpe ihren Ausweis geliehen und ihre Identität im Internet zur Verfügung gestellt haben. Der Steinmetz soll dem Trio unter anderem seine Geburtsurkunde überlassen haben, mit der dann durch Urkundenfälschung ein falscher Ausweis erschlichen worden sein soll. Medienberichte, wonach die Schweizer Polizei inzwischen mögliche Zusammenhänge zwischen dem Trio und einem Mord an einem Rabbiner 2001 in Zürich überprüft, konnte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute so nicht bestätigen. Zwar gäbe es insbesondere bei einer der Tatwaffen Spuren in die Schweiz und diese würden auch überprüft. Konkrete Hinweise auf einen weiteren Mord, den das Trio begangen haben könnte, habe man derzeit aber nicht, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft dem SWR.
Bahnfahren wird wieder mal teurer. Mit dem heutigen Tag hat die Deutsche Bahn ihren neuen Winterfahrplan gestartet, reibungslos, wie der Konzern betont. Und der neue Plan bringt eben nicht nur Änderungen und Verbesserungen bei den Verbindungen, sondern auch höhere Preise für viele Tickets, wie Nils Kinkel berichtet.
Teurer ist das Bahnfahren im Fernverkehr. Die Preise für ein Ticket im ICE, Intercity oder Eurocity sind durchschnittlich um 3,9% gestiegen. Auch im Nahverkehr verlangt die Bahn mehr für die Angebote schönes Wochenende oder quer durchs Land. Sitzplatzreservierungen kosten jetzt einheitlich in der ersten und zweiten Klasse 4 Euro. Dabei ist es egal, ob sie am Automaten, online oder im Reisezentrum gebucht werden. Auch die Preise für die Bahncard wurden erhöht. Der Preis für die Bahncard 50 zum Beispiel in der zweiten Klasse erhöht sich um 10 auf 240 Euro. Von den Fahrgastverbänden kommt Kritik. Sie bemängeln, dass die Bahn es nach wie vor nicht geschafft habe, den Service und die Pünktlichkeit zu verbessern. Außerdem würden am Schalter immer weniger Mitarbeiter beschäftigt. Die Bahn hingegen verteidigt ihre Preispolitik. Sie begründet die Erhöhung mit gestiegenen Personal- und Energiekosten.
Großbritannien steht im Abseits in Europa. Das Nein von Premier Cameron zu einer Änderung der EU-Verträge beim Gipfel in Brüssel hat die Insel isoliert. Die Briten sollten gleich ganz austreten aus der EU, fordern jetzt einige auf dieser Seite des Kanals. Und der Ton wird so ruppig, dass sich der deutsche Bundespräsident Wulff schon zu einer Mahnung gedrängt sieht. Großbritannien bleibe ein Gewinn für die EU. Aber die Kritik an Cameron kommt nicht nur aus dem Ausland. Der Koalitionspartner in London, die Liberaldemokraten, reagieren empört auf das britische Veto. Ihr Chef Nick Clegg sagte, er sei bitter enttäuscht. Aus London, Barbara Wiesel.
Man mag den britischen Liberalen ja eine gewisse Schocksekunde einräumen nach dem Gipfel von Donnerstagnacht. Aber dass der Parteichef und bekennende Europafreund Nick Clegg, immerhin Koalitionspartner des konservativen Premiers David Cameron, so lange brauchte, um seine Kritik zu formulieren, ist denn doch erstaunlich. Ich bin sehr enttäuscht über das Ergebnis des Gipfels, weil ich glaube, dass sich jetzt Großbritannien in der EU isoliert und an den Rand gedrängt wird. Und das ist nicht gut für unsere Jobs in der City oder sonst wo und nicht gut für unser Wachstum. Unterdessen betonen die Konservativen, sie hätten dem Partner ja vor dem Gipfel angekündigt, was sie planten. Die Regierung hat die Verhandlungsposition so vereinbart. Ich glaube, sie unterstützt unsere Entscheidung, sagt ganz cool Finanzminister George Osborne. Auch der Premierminister selbst hatte auf Fragen hier erklärt, die Liberalen seien informiert gewesen. Die scheinen jetzt also das älteste Spiel aus der Kiste der politischen Winkelzüge zu spielen. Sie lassen eine unliebsame Entscheidung der anderen Seite passieren und erheben erst hinterher großes Geschrei, um ihre Mitglieder zu beruhigen. Allerdings kommt Kritik inzwischen auch von Vertretern des Finanz- und Bankensektors selbst. Dort wird gefragt, wie Premier Cameron denn künftig deren Interessen schützen wolle, wenn er in Brüssel bei vielen Verhandlungen nicht mehr mit am Tisch sitze. Sie könnten da wohl recht haben, meint liberalen Führer Nick Clegg. Sie wollen, dass Großbritannien sich in Europa stark macht und der gemeinsame Markt geschützt wird. Fundamentalopposition hört sich anders an. Die Liberalen wollen es erkennbar nicht auf eine echte Koalitionskrise ankommen lassen. Während sich der Premierminister von seinen Abgeordneten am Wochenende bei einer Art Weihnachtsessen auf dem Landsitz Chequers mit großem Beifall feiern ließ und bei vielen Konservativen der Ruf nach einem EU-Referendum nun immer lauter wird, gibt es auch ein Maß an Kritik aus den eigenen Reihen. Aber nur von den Altvorderen in der konservativen Partei, wie etwa der frühere Vizepremier Michael Heseltine. Die Politik der Partei erlaubt Cameron derzeit keine andere Position. Aber wenn er sagt, er will die Interessen des Bankensektors schützen. Man kann diese Interessen ehrlich gesagt nicht schützen, indem man sich auf den Atlantik hinaustreiben lässt. Auch die konservative Zeitung The Times gibt heute zu bedenken, dass nicht einmal Margaret Thatcher, die Europa wirklich hasste, jemals das britische Veto eingesetzt hat, sondern immer am Brüsseler Verhandlungstisch geblieben sei.
Es war schon ein beeindruckendes Zeichen, das gestern die Protestbewegung in Russland gesetzt hat. Zehntausende gingen auf die Straße, um gegen Fälschungen bei der Parlamentswahl vor einer Woche zu demonstrieren. Allein in Moskau sollen es 100.000 Menschen gewesen sein, die größte Demonstration im Land seit dem Ende der Sowjetunion. Neu und ungewohnt ist dabei auch die Art, wie das Fernsehen über diese Proteste berichtet, nämlich unparteiisch und offen. Und das offenbar mit dem Segen des Präsidenten, der jetzt die Wahlfälschungsvorwürfe untersuchen lassen will. Aus Moskau Hermann Krause.
Auf seiner Internetseite bei Facebook äußerte sich am Sonntagabend der russische Präsident Dmitri Medvedev erstmals zu den Kundgebungen vom Vortag. Mit den Losungen und Parolen, die zu hören und zu lesen waren, sei er keineswegs einverstanden, schreibt er. Als Konsequenz aus den Forderungen der Demonstranten habe er angeordnet, dass alle belegbaren Vorwürfe über Wahlfälschungen nun überprüft würden. Ausdrücklich betonte Medvedev das Recht auf Demonstrationen im Lande, allerdings müssten diese angemeldet, genehmigt und im gesetzlichen Rahmen durchgeführt werden. Auf die Forderung der Opposition nach Rücktritt des Wahlleiters und Neuwahlen ging Medvedev nicht direkt ein. Auf der Kundgebung war dem Chef der zentralen Wahlbehörde vorgeworfen worden, für die Fälschungen mitverantwortlich zu sein. Auffallend ist, dass mehrere russische Fernsehkanäle umfangreich und objektiv über die Demonstrationen berichteten. Nach Informationen des Radiosenders Echo Moskwe habe Medvedev dies persönlich angeordnet. Auch habe er die Sicherheitskräfte angewiesen, sich zurückzuhalten. Zu Zusammenstößen mit den Demonstranten war es nur in einigen Städten im fernen Osten Russlands gekommen. In Moskau verlief die Demonstration friedlich. Präsident Medvedev gilt als Fan neuer Technologien und hat mehrfach mit Bloggern über seine Facebook-Seiten kommuniziert. Gerade die neuen Technologien haben mit dazu beigetragen, dass sich vorwiegend junge Leute gegen die offensichtlichen Wahlfälschungen stellten. Auch am Samstag waren viele Studenten und Schüler bei den Kundgebungen sowohl in Moskau wie auch in St. Petersburg dabei. Offen ist jetzt, ob Medvedev trotz seiner von ihm angeordneten Überprüfung nächste Woche die Fraktionsspitzen der neuen Duma empfangen wird. Das offizielle Endergebnis ist bereits veröffentlicht. Möglicherweise muss es nun revidiert werden.
In gut 3 Wochen beginnen in den USA die Vorwahlen. Die Republikaner entscheiden dann darüber, welchen Kandidaten sie gegen Amtsinhaber Obama von den Demokraten ins Rennen schicken, wenn im November ein neuer Präsident gewählt wird. Schon jetzt behaken sich die Bewerber der Republikaner in Interviews und in Fernsehdebatten. Einige sind schon ausgeschieden. Die bislang härteste TV-Debatte gab es gestern Nacht in Iowa in Des Moines. Von dort berichtet Rüdiger Paulatz.
Die erste Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten in Iowa war aggressiver als alle anderen Debatten zuvor. Besonders unter Druck der neue Spitzenreiter in den Meinungsumfragen, der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich. Er musste sich viele Angriffe erwehren und tat sich dabei nicht immer leicht. So versuchte sich der bisherige Spitzenreiter, der ehemalige Gouverneur von Massachusetts Mitt Romney, von Gingrich durch seine Erfahrungen in der Privatwirtschaft abzugrenzen. Ich habe mein Leben in der Privatwirtschaft verbracht. Und ich glaube, dass Amerikaner, die Präsident Obama aus dem Amt jagen, das Vertrauen haben müssen, dass die Person, die sie wählen, weiß, wie die Wirtschaft funktioniert und wie man Arbeitsplätze schafft. Dies war ein Seitenhieb, den Gingrich, der lange im Repräsentantenhaus war, meisterhaft konterte.
Let's be candid.
Lass uns doch mal ehrlich sein. Der einzige Grund, dass Sie nicht eine Politikerkarriere gemacht haben, ist, dass Sie beim Kampf um einen Sitz im Senat 1994 gegen Ted Kennedy verloren haben. An anderer Stelle aber musste Gingrich, der zum dritten Mal verheiratet ist, einstecken. Als es um das Thema Vertrauen und Treue ging. Der Gouverneur von Texas, Rick Perry, nahm kein Blatt vor den Mund. Wenn Sie Ihre Frau oder Ihren Partner betrügen, warum betrügen Sie dann nicht Ihren Geschäftspartner oder irgendjemand sonst? Ohne etwas zu beschönigen, antwortete Gingrich. In meinem Fall sage ich ganz offen, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Gott um Vergebung bitten und Versöhnung suchen müssen. Ich bin aber auch ein 68-jähriger Großvater. Ich denke, die Leute müssen entscheiden, wer ich heute bin und wem sie trauen können. Alle Kandidaten betonten, wie schon so oft, dass sie Steuern senken und die Regulierung für die Wirtschaft abbauen wollen. Es gehört zu den republikanischen Grundannahmen, dass eine freie, unbelastete Wirtschaft das Wirtschaftswachstum steigert und Arbeitsplätze schafft. Es war eine abwechslungsreiche Debatte gestern Abend, aber einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Kandidatur gegen Präsident Obama kam niemand weiter. So das Fazit des Politikprofessors Dennis Goldford von der Drake-Universität, dem Gastgeber der Debatte. Ich glaube nicht, dass etwas passiert ist, das das Kandidatenfeld durcheinander geschüttelt hat. Ich denke, wir werden jetzt drei schwere Wochen kriegerischer Auseinandersetzung haben, speziell zwischen Romney und Gingrich. Romney ist dafür besser gerüstet. Er hat bereits in vielen Staaten ein Wahlkampfteam aufgestellt und hat im Moment rund 10-mal so viel Geld in seiner Wahlkampfkasse wie Newt Gingrich. Nach einem langen Vorwahlkampf entscheiden die Republikaner des Staates Iowa am 3. Januar über ihren Kandidaten. Danach folgen die Vorwahlen in New Hampshire, South Carolina und Florida. Bis Ende Januar könnte sich die Spreu vom Weizen bei den republikanischen Kandidaten getrennt haben.
Rüdiger Paulert berichtete. Schon vor dieser Fernsehdebatte hatte Newt Gingrich mit einer Äußerung zur Nahostpolitik für Aufsehen gesorgt. Er halte die Palästinenser für ein erfundenes Volk, sagte der Republikaner in einem Interview. Entsprechend bestürzt reagierten darauf Palästinenservertreter. Unterdessen gab es am Wochenende in den Palästinensergebieten mehrere Todesopfer. Auf Raketenbeschuss von dort reagierte Israel mit Luftangriffen. Christian Wagner.
4 Tote im Gazastreifen und ein weiteres palästinensisches Todesopfer im Westjordanland. Das ist die Bilanz seit Freitag. Auch wenn Israel noch heute Morgen einen weiteren Luftangriff auf den abgeriegelten Gazastreifen unternommen hat und auch wenn radikale Palästinenser noch immer selbstgebaute Raketen auf israelisches Gebiet abfeuern, beide Seiten versichern, sie bemühten sich um eine Entspannung der Lage. Eine Verschärfung kommt währenddessen aus den USA. Dort hat der Republikaner Newt Gingrich erklärt, er halte die Palästinenser für ein, so wörtlich, erfundenes Volk, dem er folglich das Recht auf einen eigenen Staat abspricht. Gingrich könnte der Herausforderer von Präsident Obama werden. Entsprechend bestürzt reagiert die palästinensische Autonomiebehörde. Die Bemerkungen seien unglücklich und Gingrich habe seine aufrichtige Feindschaft gegenüber den Palästinensern gezeigt. Bei Gesprächen zwischen Israel und den Palästinensern hatten die USA in der Vergangenheit die wichtigste Vermittlerrolle. Die israelische Politik konzentriert sich momentan vor allem auf die Grenze im Süden. Ministerpräsident Netanyahu und sein Kabinett haben beschlossen, mit umgerechnet 125 Millionen Euro die israelisch-ägyptische Grenze zu befestigen. Afrikanischen Flüchtlingen soll es so erschwert werden, aus dem ägyptischen Sinai nach Israel zu kommen. Den diplomatischen Dialog mit Ägypten will Israel morgen wieder aufnehmen und nach 3 Monaten einen neuen Botschafter nach Kairo entsenden.
Die Menschen in der Elfenbeinküste haben harte und blutige Monate hinter sich. Die Präsidentenwahl vor einem Jahr brachte das Land an den Rand des Bürgerkriegs. Der frühere Staatschef Gbagbo wollte seine Niederlage nicht anerkennen und weigerte sich, die Macht an den neuen Präsidenten Ouattara abzugeben. Bei den Kämpfen starben über 3000 Menschen. Heute wird in der Elfenbeinküste ein neues Parlament gewählt und viele Menschen hoffen vor allem auf eines, mehr Stabilität. Mark Ducke.
Es wird alles dafür getan, dass die Wahlen frei, fair und transparent verlaufen. Das hat Präsident Alassane Ouattara versprochen. Er weiß, jetzt zeigt sich, ob sein Land reif ist für einen Neuanfang und wie groß Ouattaras Rückhalt wirklich ist. Beobachter rechnen damit, dass Ouattaras Regierungskoalition die Mehrheit der Stimmen bekommen wird. Marie-Eugénie, Händlerin aus der Hauptstadt Yamoussoukro, will Ouattara wählen. Ich denke, dass Alassane Ouattara in der Lage ist, dieses Land zu vereinen. Er hat gute Absichten, ich vertraue ihm. Rückblick. Ende November 2010 wird Alassane Ouattara zum Präsidenten gewählt. Sein Gegner, Laurent Gbagbo, erkennt dessen Wahlsieg nicht an und liefert sich einen monatelangen Nervenkrieg mit ihm. Mindestens 3000 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Mit Hilfe französischer Truppen wird Gbagbo im April festgenommen. Seit vergangener Woche muss er sich nun vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Gbagbos Auslieferung hat die Lage in der Elfenbeinküste nicht entspannt. Im Gegenteil. Yao Hervé, Rathausmitarbeiter der Kleinstadt Tumudi im Zentrum des Landes. Als wir die Nachricht bekommen haben, dass Laurent Gbagbo nach Den Haag überstellt wird, haben die Menschen hier den Atem angehalten. Wir hatten befürchtet, dass seine Anhänger Vergeltungsakte planen könnten. Aber glücklicherweise war diese Angst unbegründet. Am Wahltag sollen 25.000 Soldaten für Ruhe und Ordnung sorgen, unterstützt von rund 7.000 UNO-Blauhelmsoldaten. Das kritisieren die Anhänger von Laurent Gbagbos Partei FPI. Sie werfen Ouattara vor, mit den Soldaten Stimmung machen zu wollen und haben angekündigt, die Wahl zu boykottieren. Das könnte schlimme Konsequenzen haben, so Thomas Offnung, Buchautor und Experte für die Elfenbeinküste im Fernsehsender TV5. Man darf nicht vergessen, dass die Partei von Gbagbo rund 46% bei der vergangenen Präsidentschaftswahl bekommen hat. Nun wird diese bedeutende politische Kraft nicht in der Nationalversammlung vertreten sein. Die Regierung muss diese Bewegung wieder schnell einbinden, damit der Versöhnungsprozess wirklich in Gang kommt. Versöhnung bedeutet allerdings auch, dass die Schuldigen im anderen Lager genauso zur Verantwortung gezogen werden. Auch Anhänger von Alassane Ouattara haben mutmaßlich Gräueltaten verübt. Seine Kriegsherren besetzen heute bedeutende Posten in der Armee.
Soweit der Bericht von Marc Ducke. Und damit sind wir beim Sport. Und das heißt an diesem Sonntag Wintersport und Fußball-Bundesliga. Thorsten Iffland fasst alles Wichtige zusammen.
Zumindest bis zur Halbzeit war Borussia Dortmund zwischenzeitlicher Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Das 1:0 von Kagawa in der ersten Hälfte glich dann aber noch Kaiserslauterns Jahan im zweiten Durchgang aus. Am Ende also vor allem für Kaiserslautern ein glücklicher Punktgewinn. Dortmunds Trainer Jürgen Klopp haderte nach insgesamt 3 Pfosten- oder Lattentreffern mit der Chancenverwertung.
Wir haben bei unseren eigenen Chancen ein bisschen Pech gehabt, muss man auch sagen. Also mehrmals Aluminium getroffen. So, wenn du das Glück dann, wenn es dann gar nicht auf deiner Seite ist an so einem Tag, wo es sowieso schon schwer ist, weil wir viel umstellen mussten, und dann sieht das Spiel so aus. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück können wir hier natürlich auch als klarer Sieger vom Feld gehen. Aber Kaiserslautern hat sich diesen Punkt verdient und das muss man dann respektieren.
Durch das 1:1 von Dortmund gegen Kaiserslautern könnte Bayern München mit einem Sieg im zweiten Sonntagsspiel die Tabellenführung ausbauen. Seit 17.30 Uhr spielt der Rekordmeister beim VfB Stuttgart. Aktuell führt Bayern München nach 2 Toren von Mario Gomez mit 2:1 beim VfB. Zu spielen sind noch gut 20 Minuten. In der zweiten Liga verlor der FC St. Pauli überraschend beim bisherigen letzten FC Ingolstadt durch ein Tor kurz vor Schluss mit 0:1. Für St. Paulis Torjäger Max Kruse leider verdient.
Ich denke, wenn wir das Tor machen, gewinnen wir hier 1:0 glücklich. Aber das wäre über den gesamten Spielverlauf gesehen einfach heute nicht gerecht gewesen. Wir haben heute einfach scheiße gespielt, das muss man mal so anerkennen. Aber solche Spiele gibt es in der Saison und jetzt müssen wir weitermachen.
St. Pauli bleibt damit Tabellenvierter. Neuer Tabellenletzter ist nun Hansa Rostock. Außerdem gewann Dresden 2:1 gegen Cottbus und Aachen spielte 1:1 gegen Aue. Diesen Sonntag wird Skispringer Richard Freitag wohl so schnell nicht vergessen. Er gewann heute das Weltcup-Springen im tschechischen Charachov. Für den 20-Jährigen war es der erste Weltcupsieg überhaupt. Und wohl auch deshalb fand er danach kaum Worte.
Ja gut, also ich kann es schlecht beschreiben. Vom zweiten Sprung waren wir schon so ein bisschen, aber unten ist dann alles abgefallen. Es ist Wahnsinn.
Hinter Richard Freitag wurde Severin Freund 3. und Michael Neumeier 9. Ein starkes Ergebnis für das deutsche Team. Weniger erfolgreich lief es dafür die Biathleten. Bei den Staffelwettbewerben in Hochfilzen belegten sowohl die Frauen als auch die Männer nur den 6. Platz. Beide Rennen gewannen Norwegen. In der deutschen Eishockey-Liga besiegten die Hamburg Freezers Düsseldorf mit 7:2. Hannover unterlag Krefeld mit 2:5. Und Wolfsburg verlor zu Hause gegen Tabellenführer Mannheim mit 0:1. Und zum Schluss noch ein Blick zum Handball. Das Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und Meister HSV Hamburg ist in der Schlussphase. 3 Minuten vor Schluss führt der THW Kiel mit 28:25 gegen Hamburg.
Soweit Thorsten Iffland mit allem Wichtigen vom Sport und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen im Internet unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.